Ihr habt Geld gespart und fragt euch, wie ihr es jetzt am besten anlegen könnt, um ein wenig Rendite zu machen? Tagesgeld und Festgeld könnten die Lösung sein. Durch die Zinswende haben viele Banken nämlich letztes Jahr ihre Einlagezinssätze deutlich angehoben. Doch jetzt, ein paar Monate später, senken einige von ihnen die Zinsen schon wieder. Warum ist das so? Und was könnt ihr jetzt tun, um trotzdem noch von den hohen Zinsen zu profitieren? Das wird uns gleich mein Kollege Philipp Frohn erklären, der mit mir hier im Studio steht. Mein Name ist Alexander Voss und ihr hört die Vivo Börsenwoche. Schön, dass ihr mit dabei seid. Philipp, lass uns direkt mal mit einem Quiz starten. Oh, ich sag dir drei Dinge und du musst mir sagen, welches Jahr ich suche. Also alle drei Dinge sind im selben Jahr passiert.
Okay, schieß mal los.
Erstens. Der Kuschelsong von Schnuffel schafft es auf Platz 4 in den deutschen Jahrescharts.
Schnuffel.
Das war Punkt 1. Du musst noch keine Antwort sagen.
Okay, ich muss erst mal überlegen, wer zur Hölle Schnuffel ist.
Es ist so ein süßes, süßes Häschen, so ein Kuschelhäschen gewesen. Fast so abgefahren
wie der Crazy Frog.
Genau, richtig. Punkt 2. Das Wort Gammelfleischparty wird Jugendwort des Jahres. Aha. Jetzt muss es natürlich schon wissen. Nummer 3. Der Zinssatz für Spareinlagen liegt bei 2,5%.
Da versuchst du nochmal seriös zu werden. Okay, also Schnuffel, Gammelfleischparty. Als Duisburger müsste ich ja eigentlich mit Gammelfleisch durchaus Assoziationen haben. Ich würde mal schätzen, dass es vor meiner Zeit als bewusst denkender Mensch war, also gestern.
Ich hätte im Zweifel auch noch zwei weitere. Also wenn du dir nicht sicher bist, ich hätte noch zwei weitere.
Ich würde sagen, vor 2010 rum.
Ja, ist schon mal gar nicht so schlecht. Ich geb dir noch mal zwei Tipps. Vielleicht kommst du ja nach dem ersten Tipp schon drauf. Barack Obama wird der erste schwarze US-Präsident.
Ah, okay, dann ist es 2008.
Korrekt. Richtig.
Geil.
Sehr gut. 2008 hatte der Zinssatz für Spareinlagen, nämlich zum Beispiel für Sparbücher, sein letztes, ja, es klingt eigentlich ein bisschen schwach mit 2,5%, aber sein letztes Hoch, wie gesagt, mit 2,5%. Das klingt soweit erstmal solide. Da konnte man mit dem Sparbuch dann doch bestimmt den ein oder anderen Euro Gewinn machen, oder?
Ja, also ich erinnere mich noch an meine Zeit, da hatte ich auch ein Sparbuch von meiner Oma bekommen. Ja, ich meine, 2,5% sind ganz schön, aber wenn man mal den Kaufkraftverlust mit einberechnet, den man in der Zeit hatte, hat man da eher Realverlust natürlich gemacht in vielen Jahren. Und wenn man das vor allem mit der jetzigen Zeit mal vergleicht, die 2,5%, die wir damals beim Sparbuch bekommen haben, und jetzt kriege ich beim Spitzenanbieter tatsächlich 4%, nicht beim Sparbuch unbedingt, aber beim Tagesgeld, da denke ich mir schon, da habe ich sie heute erstmal an der Zinsfront wieder ein bisschen besser.
Okay, und wie sieht das aus mit der, also ich meine, die Inflation war ja letztes Jahr auch relativ hoch. Kann ich da jetzt trotzdem noch irgendwie Rendite machen, obwohl die Inflation auch relativ hoch war?
Lange Zeit natürlich nicht, weil die Inflation wirklich sehr hoch war, in der Spitze ja bei 8-9%. Mittlerweile ist die Inflation ja rückläufig, jetzt zuletzt in Deutschland bei 2,4%. Also wir nähern uns dem EZB-Ziel von 2%. Und wenn ich jetzt ein Top-Tagesgeldangebot habe mit 4%, dann mache ich tatsächlich mit so einem absolut schnöden Produkt wie dem Tagesgeld, wo nichts passieren kann, tatsächlich Real Plus. Gar nicht so schlecht.
Das sind natürlich sehr gute Nachrichten für Sparer. Aber sollte man nicht vielleicht jetzt sogar noch ein bisschen abwarten? Vielleicht steigen die Zinsen ja noch weiter?
Ich glaube, wer das denkt, hat so die Tagespresse nicht so ganz verfolgt, weil wir sind mittlerweile ja schon an einem Zinspeak. Also just zu dieser Stunde, wo wir jetzt hier stehen und den Podcast aufnehmen, nämlich donnerstags um 14 Uhr in dem Fall, tritt ja Frau Lagarde vor die Presse. Frau Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, verkündet heute den neuesten Zinsentscheid. Und da wird es halt darum gehen, wie die Zinsen in der EU weiterhin ausfallen. Momentan liegt ja der Leitzins bei 4,5%. Und ja, da sind wir eigentlich schon am Höhepunkt angelangt. Und die meisten Experten sagen ja schon, okay, die Zinsen, die werden jetzt perspektivisch runtergehen. Das hört man ja schon seit Ende letzten Jahres. Da ist ja so ein unfassbarer Zinsoptimismus ausgebrochen. Yay, die Notenbanken, die schaffen es, gegen die Inflation anzukommen. Und dann werden sie die Zinsen wieder senken und die Aktienmärkte werden wieder sprudeln und was weiß ich. Das wurde schon zum Teil eingepreist. Jetzt muss man natürlich sagen, so ein bisschen fallen wir jetzt auf die Schnauze, zumindest in den USA, wo ja die Inflation doch sich als hartnäckiger erweist als hier. Aber trotzdem kann man sagen, ja, wir sind am Höhepunkt der Zinswende angekommen und jetzt bald dürfte schon die Wende von der Zinswende kommen. Und wahrscheinlich so in der zweiten Jahreshälfte glaubt das der Großteil der Marktbeobachter. Und das heißt, wenn du das Kalkül hast, komm, wir warten jetzt mal ein bisschen, dann könntest du auf jeden Fall in die Gefahr laufen, ja, zu lange im Tagesgeld gesessen zu haben.
Okay, also ich kann aktuell durch Zinsen wieder mein Geld ein bisschen vermehren, sollte wahrscheinlich damit jetzt nicht mehr zu lange warten. Und ich vermute jetzt mal, es reicht nicht, dass ich einfach das Geld, mein Erspartes, auf meinem Girokonto liegen lasse, oder?
Richtig. Also beim Girokonto gibt es für gewöhnlich eigentlich nichts. Man muss also auf jeden Fall in andere Investmentvehikel gehen, zum Beispiel Tagesgeld. Aber da ist halt das Ding, wie gerade schon gesagt, die Zinsen gehen da halt schon runter. Also jetzt kam vor ein paar Stunden so eine neue Berechnung, so eine neue Analyse von Barkau Consulting, ist ein Beratungsunternehmen aus Düsseldorf, übrigens auf der anderen Straßenseite. Begrüße an Peter Barkau an dieser Stelle. Und die Analyse hat ergeben, dass wir momentan halt nicht nur den Zinspeak erreicht haben, sondern dass es auch wieder runtergeht. Also wir sind im Durchschnitt bei allen Tagesgeldzinsen mittlerweile bei knapp 1,5%. Man muss sagen, in diesem Durchschnitt sind auch alle Abzocker, Sparkassen und Volksbanken mit drin, die sowieso nichts für ihre Kunden latzen und selbst das Geld dann rentierlich anlegen und nichts weitergeben wollen. Aber natürlich auch die Ausreißer, wo es immer noch 3-4% gibt. Also dieser Chart, der zeigt halt, es geht wieder nach unten. Und jetzt ist halt der beste Zeitpunkt, dieses Momentum noch zu nutzen. Im Prinzip so die letzte Möglichkeit, so sich die hohen Zinsen zu sichern und halt in Festgeld zum Beispiel eher zu gehen.
Gutes Stichwort. Du hast es gerade schon kurz einmal fallen gelassen vorhin, Tagesgeld. Krempeln wir doch einfach mal, würde ich sagen, die Ärmel hoch und steigen mal ein in Tagesgeld und Festgeld. Welche Vorteile bieten denn Tagesgeld und Festgeld für mich als Anleger?
Genau, also Tagesgeld, wie der Name schon assoziieren lässt, da habe ich das Geld im Prinzip einmal auf dem Konto und es wird einfach vermehrt. Ich kann jeden Tag flexibel drauf zugreifen. Ist total super, wenn ich halt vielleicht das Geld dann doch noch für irgendwas brauche. Festgeld hingegen, wie der Name da schon sagt, da lege ich das Geld fest für einen bestimmten Zeitraum an. Zum Beispiel über 1 Jahr, 2 Jahre, 5 Jahre, bei manchen Anbietern auch für 10 Jahre und bekomme dafür dann halt einen Zins. So, der Vorteil ist natürlich, dass ich mir jetzt mit Festgeld dieses hohe Niveau, was wir ja tatsächlich haben an der Zinsfront, für einige Zeit sicher.
Okay, das heißt, bei Tagesgeld habe ich vielleicht relativ hohen Einstiegszinssatz, aber der hat nur eine gewisse Laufzeit. Oder
genau.
Warum habe ich den nicht? Also der gilt nur für eine gewisse Zeit und dann ist er weg und das ist wahrscheinlich dann auch der Nachteil, oder?
Richtig, du hast es eigentlich schon so auf den Punkt gebracht. So wie die meisten Tagesgeldangebote, die gelten halt für 3, 6 Monate, manche auch für 12. Also für diese Zeit habe ich eine Zinsgarantie. Heißt also, ich bekomme dann meine 3,5-4%, wie viel auch immer. Und wenn dieser Zeitraum halt beendet ist, dann muss ich halt schauen, was ich dann für Konditionen bekomme. Du siehst halt schon, dass bei manchen diese Zinsaktion abgelaufen ist und es dann deutlich nach unten ging. Das ist natürlich eine blöde Situation, wenn ich dann auf der anderen Seite Festgeldoptionen habe, die dann ebenfalls auch so langsam sinken. Und da habe ich dann halt Opportunitätskosten in dem Fall. Also ich hätte früher umschichten müssen. Und an so einem Punkt sind wir jetzt gerade, dass perspektivisch gesehen die EZB die Zinswende einleiten wird. Ja, wir wissen jetzt nicht, was Frau Lagarde jetzt in diesem Moment beschließen wird. Aber die Stoßrichtung ist klar, dass es perspektivisch runtergehen wird und ich mir jetzt Gedanken machen sollte, Geld, das ich nicht brauche, wo ich nicht unbedingt darauf Zugriff haben muss im Moment, eher festverzinslich anlegen sollte, um mir das hohe Niveau zu sichern.
Jetzt hast du die Überleitung schon eigentlich perfekt.
Tut mir leid, können wir selber aufhören.
Vielleicht, also bevor wir zum Festgeld gehen, aber vielleicht noch, gibt es da noch irgendwelche anderen Risiken, die ich beim Tagesgeld beachten sollte?
Du meinst, abgesehen davon, dass du jetzt Gefahr läufst, ins Zinsmesser zu laufen?
Richtig, genau, dass ich da vielleicht nicht genau genug mein Konto im Blick habe und die Zinsen einfach abschmieren und ich einfach dann da zu schlechten Konditionen mein Geld liegen habe. Aber gibt es da noch andere Risiken?
Ich glaube, Tagesgeld ist vor allem für Anleger interessant, die wirklich auf Nummer sicher gehen wollen, weil dein Geld wird nominal nicht weniger. Also du lässt es da liegen, deine 10.000 Euro zum Beispiel oder 5.000 Euro und du bekommst halt diesen Zinssatz, der halt vereinbart worden ist und es wird nicht weniger anders als am Aktienmarkt, wo es ja auch mal nach unten gehen kann. Auf der anderen Seite habe ich natürlich das Problem in Anführungsstrichen, dass ich jetzt da auch kein Renditewunder erwarten kann. Also sogar bei den Top-Tagesgeldzinsen mit 4% im Moment, damit gleiche ich die Inflation aus, aber an die Renditen vom Aktienmarkt, da komme ich halt nicht ran. Also im historischen Durchschnitt sind wir am Aktienmarkt so bei 6,5% und da sind alle möglichen Krisen mit einberechnet, von Finanzkrise, Corona und weiß der Geier was. Aber den Anspruch sollte man beim Tagesgeld ja auch nicht haben. Also ich habe erstens natürlich dieses, auch hier wieder die Opportunitätskosten, weil ich am Aktienmarkt mehr bekomme. Aber darum geht es ja nicht, weil Tagesgeld ja vor allem so ein Notgroschen ist. Ne? Also Geld, das ich nicht brauche, kann ich lieber aufs Tagesgeldkonto zum Beispiel packen, als unverzinst auf dem Girokonto rumdümpeln zu lassen.
Genau, und der Vorteil ist, ich bin total flexibel und kann jederzeit an mein Geld auch ran, was uns zum Festgeld führt, denn da kann ich das nicht, aber warum ist das trotzdem eine gute Sache?
Ja, wie gerade ja schon gesagt, wenn jetzt die EZB dazu übergeht, die Zinsen zu senken, dann laufe ich halt in die Gefahr, beim Tagesgeld halt diese tollen Zinsen zu verpassen, weil ich nur im Hier und Jetzt im Prinzip lebe. Ne? Also es ist ja wie immer im Leben, man sollte immer so ein bisschen gucken, was die Zukunft so bringt und sich da schon mal aufstellen. Und dafür ist halt Tagesgeld gut geeignet. Also es ist klar, wenn ich jetzt mein Geld noch beim Tagesgeld geparkt habe, da wird es perspektivisch runtergehen. Und wenn ich mir jetzt ein zweijähriges Festgeld sichere mit 3% oder so, habe ich halt die nächsten 3 Jahre erst einmal Ruhe.
Gibt es denn eine Möglichkeit, obwohl ich dann beim Festgeld weniger flexibel bin, vielleicht trotzdem so eine Art Flexibilität herzustellen?
Im Festgeld? Ja, also da gibt es schon so eine Idee, nämlich die wunderbare Zinstreppe. Das ist eine Erfindung von schlauen Finanzleuten.
Im Prinzip funktioniert. Wir lieben schlaue Finanzleute.
Ja, sie machen unser Leben so schön. Nein. Aber dann ist zum Beispiel die Idee, dass ich eine gewisse Kapitalsumme habe, die ich jetzt definitiv in den nächsten Jahren nicht brauche, weil mehr stecke ich nicht in Festgeld rein. Und die splitte ich dann im Prinzip. Ich habe dann zum Beispiel einen Teil des Geldes, das ich in ein 5-jähriges Festgeld packe, 3-jähriges, 2-jähriges. Und das bedeutet halt, dass immer nach ein paar Jahren halt das Festgeld wieder frei wird, ich mein Geld zurückbekomme, in der Zwischenzeit Zinszahlungen kassiere. Ja, und das frei gewordene Geld, das kann ich dann nach einigen Jahren zum Beispiel wieder neu anlegen zu den dann neuen Konditionen.
Okay, ich bin also nicht tagesgeldflexibel, aber immerhin habe ich die Möglichkeit, sage ich mal, auf nicht ganz so langfristige Art und Weise auf mein Geld verzichten zu müssen.
Eben, du könntest ja auch hingehen und ein einjähriges Festgeld zum Beispiel nehmen, wobei man da wirklich nochmal vergleichen muss, weil die Zinssätze da zum Teil nicht besser oder sogar schlechter sind als bei Tagesgeld mit einjähriger Zinsgarantie.
Ja, lass uns da vielleicht ganz kurz mal drüber sprechen. Wie ist das denn? Also bekomme ich die höheren Zinsen auf den kürzeren Anlagehorizont oder die höheren Zinsen auf den längeren Anlagehorizont?
Ja. Perspektive, also momentan ist es noch so, dass du gerade für kürzere Laufzeiten mehr Geld bekommst als für längere. Das ist dann die sogenannte inverse Zinsstrukturkurve, um mal ein schlaues Wort reinzubringen.
Das musst du zumindest mal einmal grafisch erklären. Wie sieht das aus?
Grafisch erklären. Im Prinzip so, dass einfach die länger laufenden Kredite, Laufzeiten weniger abwerfen als die kurzlaufenden. Also man sollte ja eigentlich meinen, dass es andersrum ist. Ich leihe jemanden für kurze Zeit Geld, krieg wenig. Ich leihe jemanden für lange Zeit Geld, krieg viel. So ist es nicht, genau andersrum. Und diese inverse Zinsstrukturkurve ist immer so ein Anzeichen für eine drohende Rezession unter den Fachleuten.
Ja, das böse Wort, was immer überall durchgeht.
Das böse R-Wort.
Wir sprechen nicht mehr darüber.
Okay. Eben. Also momentan ist es tatsächlich so, dass du einen Tacken mehr für Kurzläufer kriegst.
Okay, wir haben jetzt im Prinzip einmal kurz besprochen, was Festgeld, was Tagesgeld ist und wie da so die Sätze gerade aussehen, die man bekommen kann für sein Geld. Aber wie finde ich jetzt heraus, welche Bank mir die besten Konditionen für meine Anlage anbietet?
Natürlich in der Wirtschaftswoche. Wir haben regelmäßig wunderbare Texte, wo wir solche Rankings veröffentlichen. Nein, Spaß beiseite. Also es gibt.
Also es ist kein Spaß, aber
genau, wir machen
Eigenwerbung stinkt.
Ja, ein bisschen Bauchpinseln muss man sich selbst auch. Nein, also da gibt es im Internet diverse Vergleichsportale, wo dann halt die besten Zinssätze halt oder die besten Angebote zu ermitteln sind. Die FMH-Finanzberatung zum Beispiel ist da, glaube ich, eine ganz gute Adresse oder Finanztipp, die machen das auch. Und auch ziemlich aktuell. Also wenn da Anbieter mal ihre Konditionen ändern, kommt es ziemlich schnell halt dort auf der Seite an.
Okay, nochmal zurück zum Thema Sicherheit, das ist bei Festgeld.
Aber vielleicht, um das nochmal ganz kurz zu ergänzen, darauf muss man, glaube ich, auch achten. Es ist oft so, dass gerade Neukunden mit total tollen Angeboten halt gelockt werden. Hier hast du 4%, in Klammer für 3 Tage so ungefähr. Nein, die Zeiträume sind schon etwas länger, aber es ist klar, dass ich dann nur für einen gewissen Zeitraum halt diesen tollen Zinssatz bekomme und dann rutsche ich als quasi zu dem Zinssatz, den auch Bestandskunden bekommen und der ist halt deutlich niedriger. Ich als ING-Kunde weiß das.
Guter Hinweis.
Ja.
Das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis in Form von, ich weiß das vielleicht als Neukunde gar nicht und erlebe dann vielleicht die eine oder andere Überraschung.
Eben, und dann ist es beim Tagesgeld tatsächlich so, dass ich mit den, naja, optisch erstmal niedriger verzinsten Angeboten unterm Strich besser fahre als mit den optisch höheren Zinsen, einfach weil der Garantiezeitraum dann teilweise relativ kurz ist.
Okay, hohe Zinsen sind eine Sache. Wie bei allen Anlageprodukten gibt es aber ja sicher auch beim Festgeld Risiken oder zumindest Aspekte, die ich beachten muss. Wir haben es gerade beim Tagesgeld schon kurz gehabt. Worauf muss ich beim Festgeld achten?
Sicherheit ist, glaube ich, so ein gutes Stichwort, was immer in Sachen Finanzen irgendwie fällt. Und das gilt halt auch beim Festgeld natürlich. Also, und da ist die Frage, ja, wie ermittle ich denn überhaupt, dass der Anbieter, dem ich da gerade mein Geld anvertraue, kein Schindluder damit treibt? Und da gibt es zum Glück Ratingagenturen, die sich anschauen, ja, wie solide aufgestellt ist denn so eine Bank? So, und da kann ich dann halt schauen, wie die halt bewertet wird. AAA ist immer so das Beste, das Nonplusultra, zum Beispiel Deutschland, also das gilt sowohl für Banken, die etwas anbieten, aber auch für Staaten. Die haben halt so eine Bewertung. Das ist halt so ein Anhaltspunkt, den ich mir anschauen kann. Und das ist halt oft so, dass halt die höheren Zinsen eher bei Anbietern und Ländern halt zu finden sind, wo das Rating dann schlechter ist als in Deutschland.
Okay, was passiert jetzt, wenn ich richtig Pech habe und Geld angelegt habe und
deine Bank geht pleite?
Die Bank geht pleite.
Ja, dann musst du erstmal weinen. Nein, wir haben ganz viel Glück in Europa, glaube ich, dass wir einen ausgeprägten Verbraucherschutz haben. Und das merken wir gerade an dieser Stelle, weil es gibt halt schon eine ziemlich umfassende Einlagensicherung. Also egal bei welcher Bank du in Europa dein Geld anlegst, ob bei Tagesgeld oder bei Festgeld, dein Geld ist bis zu 100.000 Euro erstmal gesichert. So, ich weiß nicht, wie deine Vermögensverhältnisse sind, aber ich glaube, bei mir wird es reichen.
Da sprechen wir auch nicht drüber hier.
Na, also bis zu diesem Level ist es gesichert. Heißt also, wenn deine Bank, von mir jetzt auch in Estland, pleite geht, dann ist dein Geld erst mal bis zu 100.000 Euro gesichert. Das übernimmt dann der Einlagensicherungsfonds. Und wenn du ein besonders vermögender Kunde bist, dann solltest du vielleicht überlegen, dein Geld lieber bei einer deutschen Institution einzulegen, weil die meisten Banken dort oder viele Banken halt noch zusätzlich über so einen freiwilligen Einlagensicherungsfonds verfügen beziehungsweise da Mitglied sind. Und da sind halt Vermögen bis zu 5 Millionen Euro tatsächlich abgesichert. Wobei man auch im Sinne der Diversifikation, glaube ich, bei solchen Summen auf die Idee kommen sollte, sein Geld vielleicht bei mehreren Institutionen anzulegen und nicht bei einem.
Ach, fast hätte ich meine 5 Millionen hier direkt aus dem Stand raus. Ich habe die Seite schon offen hier. Aber das gilt dann für alle Banken in Deutschland und alle Anbieter? Oder?
Nicht alle bieten die Einlagensicherung bis 5 Millionen an. Aber das ist halt so diese Obergrenze, ist übrigens auch gesetzlich so festgelegt, dass es nicht mehr sein darf.
Das heißt aber auch, wenn ich wirklich, wirklich auf Nummer sicher gehen will, dann gucke ich mir die Bonität an bei Ratingagenturen, sowohl von den Banken, bei denen ich das Angebot vielleicht gesehen habe, aber vielleicht auch bei den Ländern, die sie anbieten, einfach
richtig,
nur um wirklich, wirklich sicher zu
richtig
sein.
So, aber nach dem Motto, falls die Banken das mit ihren Einlagensicherungskonstruktionen nicht hinbekommen, dass der Staat dann einspringen kann.
Okay, so. Jetzt haben wir das richtige Angebot gefunden. Ein verlockendes, schönes Angebot.
Bei einem sicheren Anbieter.
Bei einem sicheren Anbieter in einem sicheren Staat, finanzsicheren Staat. Lass uns mal wirklich so hands-on. Ich möchte jetzt da mein Geld anlegen. Muss ich da irgendwas beachten noch? Wie mache ich das? Kann ich das einfach, nehme ich an, heutzutage hoffe ich zumindest mal, dass man nicht mehr faxen muss, sondern ich kann da wahrscheinlich über die Website das einfach beantragen. Muss ich da ein Konto eröffnen?
Genau, ist eine ganz normale Kontoeröffnung. Erstmal auch in der Regel mit einem Video-Ident-Verfahren. Wir sind da ja schon ein bisschen weiter. Also ich muss erstmal.
Das ist auch so unangenehm, wenn man da mit dem Ausweis vor dem Kopf irgendwie.
Man fühlt sich da schon irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber gut.
Wenn ich dann mit Hans-Jürgen in Frankfurt sprechen muss und dann meinen Personalausweis an die Stirn halten muss. Oder?
Ja, also man fühlt sich immer so ein bisschen veräppelt, muss man sagen, wie bei der Alkoholkontrolle am Wochenende zum Beispiel, wenn man
das,
natürlich
das
ohne Alkohol ausgefahren ist.
Das kenne ich nicht.
Nee, aber genau, du musst erst mal verifizieren, dass Alex Voss auch Alex Voss ist. Und dann eröffnest du dein Konto dort und überweist dann halt von deinem Referenzkonto, also wahrscheinlich dein Girokonto, Geld auf dieses Tages- oder Festgeldkonto.
Digitalisierte Welt, wir lieben sie. Aber wie ist es, wenn jetzt im Prinzip der Anlagehorizont, den ich habe, oder die, sagen wir mal, die Laufzeit des Ganzen abgelaufen ist? Muss ich mich da um irgendwas kümmern? Kriege ich das Geld im Geldkoffer zugeschickt? Oder wie läuft das ab?
Der Postbote bringt es dir vorbei.
Genau. Der Paketbote klopft und legt mir den Koffer in die Hände. Wie ist das?
Das ist zum Glück auch bei den meisten Anbietern total einfach geregelt. Ne? Also du kriegst während der gesamten Laufzeit die Zinsen halt auf dein Referenzkonto überwiesen, also dein Girokonto. Bei manchen ist es auch so, dass das Geld wieder angelegt wird und du von so einem Zinseszinseffekt profitierst. Und wenn halt diese 2 Jahre zum Beispiel beim Festgeld rum sind, dann wird halt dieser ganze Batzen, deine 5 Millionen, die du ja natürlich hast, auf dein Referenzkonto zurücküberwiesen. Gibt auch einige wenige Anbieter, wo es so ist, dass das Geld dann halt nochmal in ein neues Festgeld angelegt wird, zu den dann geltenden Zinssätzen. Aber das sind ganz, ganz wenige, die das so machen. Und das wird auch genauso umworben von wegen, ach guck mal, ist ja ganz einfach.
Da lohnt es sich also ein bisschen aufmerksam zu sein.
Richtig.
Okay, wir haben das Ganze jetzt besprochen mit Festgeld und den festen Laufzeiten. Das ist mir jetzt vielleicht aber zu... ja, unflexibel.
Weil du nicht rauskommst.
Weil ich vielleicht nicht rauskomme, komm ich raus?
Bei manchen Anbietern, also du kannst es bei einigen Anbietern kündigen, aber dann läufst du halt oft Gefahr, dass du auch deine Zinsansprüche halt verlierst natürlich.
Okay.
Und das teilweise auch zurückzahlen musst. Aber aus Festgeld rauszukommen ist keine einfache Sache und ja auch nicht im Sinne des Erfinders.
Nicht empfohlen.
Genau.
Nicht Philipp Frohn empfohlen und approved.
Ne, ich glaube, jetzt müssen wir mal ganz schnell unseren Disclaimer machen, dass wir keine Anlageberatung machen dürfen und der Podcast nur der Information und Unterhaltung dient. Also auch im Falle von Tages- und Festgeld informiert euch bitte selbst.
Okay, gibt es also noch flexiblere Möglichkeiten, wie ich mein Geld gewinnbringend anlegen kann?
Die gibt es tatsächlich, nämlich tatsächlich an der Börse über Anleihen. So, jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn eine Anleihe? Und eine Anleihe ist im Prinzip erstmal nichts anderes als ein Kredit, den du zum Beispiel einem Unternehmen oder einem Staat gewährst und dafür halt für einen festgelegten Zeitraum Zinsen halt bekommst.
Moment, aber da haben wir jetzt schon wieder das Thema Laufzeit.
Richtig.
Also bin ich ja dann doch irgendwie nicht so richtig flexibel.
Ja, anders als beim Festgeld hast du nämlich hier bei Anleihen die Möglichkeit, diese während dieser Laufzeit zu verkaufen, nämlich an der Börse. Also es ist so, du kaufst zum Beispiel eine Anleihe, die bis 2027 läuft, aber du entscheidest dich, diese Anleihe zu verkaufen. Über die Vor- und Nachteile sprechen wir ja gleich noch. Dann könntest du sie halt an der Börse loswerden und bekommst dann halt dein investiertes Geld zurück.
Okay, wie funktioniert so ein Verkauf? Also mache ich das, muss ich da irgendwo faxen oder?
Das kommt auf deinen Anbieter an. Nein, also du bist ja auch Kunde bei einer Bank, die einen Online-Broker verfügt, wie ich hörte. Und da würdest du halt deine Anleihen kaufen und könntest sie auch wieder verkaufen.
Das ist quasi ein Knöpfchen, ein Klick.
So ungefähr.
Okay. Das ist denkbar einfach. Ich muss mir also um den Kurs nicht so viele Gedanken machen.
Wenn du sie hältst. Das ist nämlich das Trickige bei Anleihen. So eine Anleihe hat ja immer, wenn sie ausgegeben wird, einen Kurs von 100%. So, wenn jetzt aber die Zinsen steigen, was ja in den letzten Jahren passiert ist, dann sinkt im Gegenzug halt der Kurs. Und wenn der Alex dann auf die Idee kommt, seine Anleihe zu verkaufen, dann macht er halt einen Kursverlust.
Hm. Das will der Alex nicht.
Das will der Alex nicht. Und deswegen wird der Alex gegebenenfalls sagen, okay, ich werde jetzt diese Anleihe, auch wenn sie schlechter verzinst wird, als wenn ich eine neue Anleihe kaufen würde, einfach halten bis zur Fälligkeit. Jetzt im Umkehrschluss könnte man natürlich auch sagen, die Anleihekurse, die sind ja zuletzt ganz schön gesunken aufgrund der Zinswende. Jetzt kaufe ich so eine Anleihe und hoffe darauf, dass bei fallenden Zinsen die Anleihekurse steigen und ich damit einen Kursgewinn mache.
Gefällt mir, wie du denkst, Philipp.
Aber ja, ich glaube, es freut mich zu hören. Für die meisten Anleger, die sich entscheiden, in Anleihen zu investieren, ist das aber, glaube ich, auch ein relativ hypothetisches Szenario. Ich glaube, die meisten kaufen sich eine Anleihe, um sie wirklich dann auch bis zur Fälligkeit zu halten, weil das schon sehr komplex ist. Also man denkt immer, ach, Anleihe ist ja ein Kredit, ist voll einfach. Aber ich finde immer Anleihen komplizierter tatsächlich als Aktien, weil du davon noch anderen Faktoren irgendwie abhängig bist. Und ich sag mal so, wenn ich jetzt eine Anleihe gekauft habe und dann meine 3% Zinsen zum Beispiel bekomme, ich würde es jetzt nicht verkaufen, weil ich irgendwo anders 3,2% Zinsen bekomme, sondern wäre damit jetzt auch erstmal happy.
Okay, guter Tipp. Auch hier nochmal der Faktor Sicherheit. Worauf muss ich bei den Anleihen aufpassen?
Ja, da ist es im Prinzip ähnlich wie beim Festgeld, ne, dass ich halt auch mir da die Bonität anschauen sollte, die halt der Emittent, also der die Anleihe ausgegeben hat, denn so aufweist. Das Nonplusultra bei der Bonität sind in der Regel Staatsanleihen aus Deutschland zum Beispiel. Die haben von Ratingagenturen ein AAA, also besser geht's nicht. Das sieht man auch an der Rendite. Also momentan kriege ich halt für die 10-jährige Bundesanleihe so um die 2,4-2,5%. Ja, wenn ich jetzt in irgendwelche Unternehmensanleihen gehe, gerade in Unternehmensanleihen, den Unternehmen, wo es denen nicht so ganz so gut geht und die Bonität nicht ganz so toll ausgeprägt, so die Schulden vielleicht ein bisschen höher sind, ja, da sind die Zinsen zwar höher, aber ich gehe halt auch größere Risiken ein. So, und wie gesagt, das kann ich auch anhand der Bonitätseinstufung mir anschauen. Aber es ist natürlich etwas komplizierter und nochmal mit größeren Risiken verbunden als jetzt beim Festgeld, weil, wie gesagt, beim Festgeld habe ich halt diesen Einlagensicherungsmechanismus, bei Anleihen nicht. Und wenn jetzt zum Beispiel das Unternehmen pleite geht, muss ich erstmal gucken, ob ich überhaupt noch Ansprüche geltend machen kann. Und das kann im Zweifel auch zu einem Totalverlust führen.
Okay, wichtige Hinweise, also hier aufpassen. Wie kann ich mich darüber informieren oder viel besser, wo kann ich mich darüber informieren, wie die Bonität von den Anbietern der Anleihe ist?
Das steht meistens halt im Verkaufsprospekt der Anleihe oder wenn du bei einem Broker unterwegs bist, dann gibt es meistens dann auch
Verkaufsprospekte. Diesen Hinweis. Wir sind doch digitalisiert. Ja, wo kann ich denn online nachschauen?
Zum Beispiel, um es mal ganz einfach zu machen, bei der Börse Stuttgart hast du ziemlich viele Informationen zu Anleihen, also die Börse Stuttgart ist im Prinzip so einer der größten und ist der größte Anlaufplatz für den Handel und für die Information mit Anleihen, würde ich so sagen. Da finde ich sehr viele Informationen. Aber was ich gerade gesagt habe, den Verkaufsprospekt ist tatsächlich gar nicht so unwichtig, weil du halt beim Anleihemarkt als Privatanleger ziemlich hinten dran bist. Also der Anleihemarkt ist viel, viel größer tatsächlich als der Aktienmarkt. Aber du kommst da als Privatanleger nur in ganz, ganz wenige Sachen rein. Also wenn du zum Beispiel bei der Börse Stuttgart mal guckst, da gibt es irgendwie knapp 100 Apple-Anleihen, aber irgendwie nur eine Handvoll Apple-Anleihen, die ich als Privatmensch kaufen kann. Das liegt erstens daran, weil halt die Einstiegssumme zu hoch ist oft. Also dann sagt halt der Emittent, okay, 100.000 Euro ist die Mindestanlagesumme. Blöd gelaufen, für mich zumindest. Und auf der anderen Seite hat es halt einfach regulatorische Gründe, weil der Gesetzgeber sagt, okay, hierbei handelt es sich um ein verpacktes Produkt, ganz komplizierte Geschichte. Und da darfst du als Privatanleger nicht drin anlegen. Jetzt will die EU da so ein bisschen was machen mit dem Kleinanlegerschutzgesetz und alles ein bisschen einfacher machen, damit ich auch in diese Anleihen halt reinkomme. Aber um es mal kurz zu machen, du kannst als Privatanleger in einen ziemlich kleinen Markt des Anleihebereichs nur investieren.
Finde ich aber gut, dass du hier nochmal eine Lanze brichst für Printprodukte, für Prospekte.
Nein, die sind
Herz nicht. Für Prospekte.
Das heißt nicht, dass sie gedruckt sind und du dich vor die Börse so. Stuttgart stellst und dann der Butler oder so rauskommt und dir dieses
so
Prospekt in die Hand drückt.
So habe ich mir das aber vorgestellt.
Nein, das gibt's tatsächlich auch digital.
Na gut, okay. Also, kann ich denn einfach so eine Anleihe bei meiner Bank kaufen oder kann ich das nur an der Börse Stuttgart? Oder?
Nein, also du kannst bei deinem Broker zum Beispiel schauen, was für Anleihen es gibt. Zum Beispiel die ISIN, also ich sag mal die Nummer, unter der man diese Anleihe findet, suchen. Du kannst den Namen des Emittenten eingeben und gucken, was er für Anleihen so anbietet und dann direkt bei deinem Online-Broker kaufen. Aber jetzt muss man, glaube ich, so ein bisschen einschränken und ich glaube, das wird für viele Hörer relativ relevant sein, die diesen Podcast so hören, weil gerade bei den Neo-Brokern das Angebot von Anleihen doch ziemlich begrenzt ist. Also Scalable Capital zum Beispiel hat, glaube ich, 3 oder 4 Anleihen. Und ich glaube, die sind alle von Goldman Sachs, wo Eric Potts soweit mal, also der Gründer, mal gearbeitet hat. Und bei Trade Republic, da haben die ungefähr vor einem halben Jahr, im Herbst war das, tatsächlich ein paar mehr Anleihen oder überhaupt mal Anleihen eingeführt. Bis dahin war es überhaupt nicht möglich, in einzelne Anleihen zu investieren. Aber auch da ist das Angebot, auch wenn sie jetzt 500 Anleihen haben, immer noch sehr begrenzt. Also US-Staatsanleihen findet man da gar nicht, obwohl die USA der größte Schuldner der Welt sind. Ja, also man sieht, das steckt noch in den Kinderschuhen bei Neobrokern, auch wenn da so ein kleines Umdenken oder so eine Produkterweiterung gerade stattfindet.
Okay, da muss man noch ein bisschen abwarten, bis da vielleicht nachgebessert wird. Macht es denn einen Unterschied, wie viel Euro ich da investieren will in so Anleihen?
Indirekt würde ich sagen, ja. Also wenn du jetzt bei deinem Online-Broker, was ja für die meisten beim Anleihehandel noch die erste Anlaufstelle ist, investierst und sagst, okay, ich habe jetzt aber nur 100 Euro, um die anzulegen, aber dann erstmal Ordergebühren von 10 Euro hast, dann dauert es ein bisschen, bis du halt mit den Anleiherenditen diese Kosten erstmal wieder drin hast. Das ist natürlich bei einem Neobroker, wo ich 1 Euro Fremdkostenpauschale habe, einen Tacken anders, aber ja, dafür habe ich da halt nicht so viele Anleihen. Ich meine, das ist ja so eine Grundsatzfrage, wie viel Angebot will ich haben und welcher Anbieter ist das der richtige für mich. Aber generell spielt es natürlich keine Rolle, wie viel ich investiere. Nur halt aufgrund der Gebührenstrukturen.
Jetzt hast du gerade schon auch Risiken erwähnt. Und insgesamt ist, glaube ich, jetzt deutlich geworden, dass es schon mitunter etwas Recherche benötigt, um sich wirklich gut zu informieren. Das sollte man natürlich grundsätzlich immer machen.
Aber darauf hast du keinen Bock.
Darauf habe ich vielleicht keine Lust. Gibt es auch Möglichkeiten mit weniger Rechercheaufwand, um die ich mich vielleicht weniger kümmern muss?
Also man sollte natürlich immer schauen, was in einem Finanzprodukt drin ist, aber wo man vielleicht weniger Rechercheaufwand rein, oder beziehungsweise wo zumindest das Risiko, falls ich nicht genug Rechercheaufwand reingesteckt habe, etwas kleiner ist, sind zum Beispiel Anleihe-ETFs. Also ETFs ist, glaube ich, den meisten Hörern ein Begriff.
Vor allem Hörern der Börsenwoche.
Natürlich, wir reden ständig darüber. Börsengehandelte Indexfonds. Ein ETF ist im Prinzip ein Korb aus verschiedenen einzelnen Wertpapieren. Der Vorteil ist da, ich setze nicht alles auf eine Karte, sondern habe ganz, ganz viele, in dem Fall Anleihen zum Beispiel, mit drin. Und das ist natürlich eine gute Sache, um das Risiko zu streuen. So, das hat man einerseits bei Staatsanleihen, ich kann also Staatsanleihen-ETFs kaufen, aber auch Unternehmensanleihen-ETFs.
Habe ich da eine Befristung? Also habe ich da eine bestimmte Laufzeit?
Das ist eine dieser Schwachstellen, die tatsächlich diese Anleihe-ETFs haben.
Würde man jetzt vielleicht gar nicht denken, wenn man ETF hört. So.
Nee, aber das siehst du auch total an diesem Kursverlauf da. Der ist nämlich hardcore rot bei den Teilen. Okay. Ja, also weil halt, also dieser Anleihe-ETF, der hat halt anders als eine einzelne Anleihe keine begrenzte Laufzeit. Also der läuft auf ewig weiter im Prinzip. So, aber der beinhaltet halt Anleihen, die wiederum schon eine begrenzte Laufzeit haben. So, und wenn die Laufzeit beendet ist und dann da rausfliegen, dann siehst du halt total, dass es halt zu Kursverlusten kommt. So, und das hast du halt bei diesen Anleihe-ETFs gesehen, dass da radikal nach unten ging. Natürlich hast du auch Zinsen bekommen, ne? Das ist ja Sinn der Sache bei Anleihen, aber trotzdem hast du da eher Kursverluste erlitten. Das ist ein Risiko, was man mit Anleihe-ETFs hat. Ein anderes ist, dass man sich so ein bisschen auch in so eine falsche Sicherheit wiegt, ne? Gerade bei Unternehmensanleihen nämlich. Also da sind dann bei manchen Anleihe-ETFs auch ziemliche Junk-Bonds drin, also zu Deutsch Müll. Da sollte ich dann vielleicht doch gucken, welche Unternehmen da drin stecken. Und wenn da eine besonders hohe Ausschüttungsrendite angegeben wird, dann sollte ich vor allem stutzig werden. Oder also zumindest mal nachschauen, mir bewusst sein, dass ich da deutlich höhere Risiken eingehe als bei einer biederen Bundesanleihe.
Okay, also wahrscheinlich eher etwas für fortgeschrittene Anleger, die da ein bisschen mehr den Überblick und ein bisschen mehr den Durchblick haben. Halten wir also fest, ihr als Anleger da draußen solltet auf jeden Fall jetzt noch die höheren Zinsen nutzen, um euer Geld nicht auf dem Girokonto versauern zu lassen. Das könnt ihr entweder mit Tagesgeld oder mit Festgeld tun oder aber auch mit dem Kauf von Anleihen, wie wir gerade besprochen haben, oder der Investition in Anleihe-ETFs oder Rentenfonds. Dabei spielt es erstmal keine Rolle, ob ihr 1.000 Euro oder 50.000 Euro anlegen wollt. Ihr könnt euer Geld entweder in Anlageprodukte mit kurzer oder mit langer Laufzeit anlegen. Das ist abhängig von euren Bedürfnissen und eurer Risikobereitschaft.
Alex, du hast das wundervoll zusammengefasst.
Ich hab mir richtig Mühe gegeben jetzt. Bevor wir Schluss machen, Philipp, ich habe gehört, du und Felix, ihr habt am 26. April, der ist ja heute offensichtlich nicht da.
Sonnt sein Astralkörper irgendwo in der Sonne.
Es sei ihm gegönnt. Also, ich habe gehört, dass du und Felix am 26. April bei der Invest in Stuttgart eine Live-Ausgabe der Börsenwoche aufnehmen. Worüber sprecht ihr denn da?
Es war dann noch auf einer Bühne. Also es wird unser Jubiläum auf einer Bühne quasi. Also wir starten eine Tournee. Nein, und worüber wir sprechen? Wir sprechen über Trade Republic versus Consorsbank und gehen da der Frage nach, ob die Börsen-Newcomer, also die Fintechs, vielleicht die besseren Anbieter sind oder ob das vielleicht alles nur ein großer Hype ist. Also im Prinzip so ein Kampf der Giganten, ob jetzt so David gegen Goliath mäßig, wer ist besser, wo kann ich als Anleger was machen. Und da streiten Felix und ich so ein bisschen, weil, wie vielleicht schon die ein oder anderen Hörer mitbekommen haben, ich habe mein Geld bei einem Neo-Broker, Felix als alter weißer Mann bei einem eher klassischen Online-Broker und da streiten wir darüber, welcher Anbieter der beste ist.
Okay, wenn ich jetzt als Hörer der Börsenwoche sehen möchte, wie die Fetzen fliegen auf der Bühne in Stuttgart bei der Invest, was kann ich tun?
Dann kann man natürlich da hinfahren und uns bejubeln, nein, und das Ganze auch noch zu günstigeren Preisen. Und um halt günstiger daran teilnehmen zu dürfen, da bräuchtet ihr einen Code, den wir unten in die Shownotes und in die Episodenbeschreibung schreiben.
Genau, den Link zum Shop packen wir euch auch noch rein in die Shownotes. Ich würde sagen, das war's für heute mit der Börsenwoche. Kommende Woche ist Felix dann wieder da.
Und bekommt direkt ein wunderbares Thema auf den
Tisch
geknallt.
Worüber sprecht ihr?
Über das Bitcoin-Halving.
Ja, okay.
Beim Bitcoin kann man zwar überhaupt nichts vorhersehen, außer das Halving, das macht's so schön. Und das euphorisiert ja gerade die Märkte. Wir sehen ja, der Bitcoin kratzt wieder an seinem Allzeithoch. Und wir wollen mal darüber sprechen, was denn dieses Halving ist. Warum das nicht nur was von Computer-Nerds ist. Und warum Optimisten hoffen, dass der Bitcoin-Kurs jetzt noch weiter steigen wird.
Sehr gut. In Düsseldorf kennt man nur den halben Hahn.
Das kenne ich nicht. Was ist denn der halbe Hahn?
Das ist ein Brötchen mit. Ein halbes Brötchen ist das.
Ja, für unsere Berliner Zuhörer eine Schrippe.
In diesem Sinne, Philipp, es war mir eine große Freude, mit dir die Sendung zu machen. Nächste Woche dann wieder mit Felix zusammen.
Wird auch Spaß machen. Den haben wir auch lieb.
Den haben wir auch lieb. Vielen Dank fürs Zuhören, lieber Hörer. Bis nächste Woche. Macht's gut.
Düsseldorf aus Düsseldorf.